Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Ethische Fragen zu neuen technischen Möglichkeiten in der digitalen Arbeitswelt. Darüber unterhält sich Stefan Walli mit Silvia Traunwieser, Rechtsphilosophin an der Universität Salzburg.
Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Mein Name ist Stefan Walli und bei Montagsrunden treffen wir immer wieder spannende Persönlichkeiten, mit denen wir der Frage nachgehen können, was kommt danach, welche Entwicklungen stehen uns allen bevor. Wenn wir über zukünftige Entwicklungen sprechen, denken wir sehr oft an technologische Fragen. Diese technologischen Fragen werden aber nicht nur von Ingenieurinnen und Ingenieuren entschieden, sondern ihre Auswirkungen auf unser Leben sind von großer Bedeutung. Deswegen sollten sich auch andere Berufsgruppen mit dieser Frage auseinandersetzen. Heute zu Gast ist Silvia Traunwieser. Silvia Traunwieser ist Rechtsethikerin und Rechtsphilosophin an der Universität Salzburg. Sie ist Assistenzprofessorin und sie ist nicht jemand, der Technik nur skeptisch gegenübersteht, wie man übrigens auch sieht. Sie hat erst kürzlich einen Preis gewonnen, nämlich den ersten Platz beim Distance Learning Award. Also keine Technik-Skeptikerin grundsätzlich, hier aber jemand, der sich sehr grundsätzlich und sehr interessiert mit Fragen auseinandersetzt, wie Technik sich entwickelt. Wie Technik sich entwickelt, hat sehr viele Aspekte. Wir können sprechen über die Entwicklung an Arbeitsplätzen, in Bildungssystemen, im öffentlichen Raum. Heute geht es um Ersteres. Silvia Traunwieser hat sich neue Technologien angeschaut, die am Arbeitsplatz zum Einsatz kommen werden. Das ist schon ziemlich sicher. Und diese neuen Technologien werden genau Auskunft geben, wie es uns denn eigentlich geht, während wir arbeiten. Und das wird dann auch unser Vorgesetzter oder unsere Vorgesetzte wissen. Und wir alle merken schon, es wird hier spannend, diese Möglichkeiten auch so einzusetzen, dass daraus keine Schieflage entsteht. Aber eins nach dem anderen. Silvia Traunwieser, herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek. Vielleicht könntest du am Anfang einmal schildern, welche Technologie es war, die für dich der Anlass war, sich mit diesem Thema genauer auseinanderzusetzen.
Es geht ganz konkret um digitale Technologien und da gibt es verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. Sprach- und Gesichtserkennung sind ein konkretes Beispiel. Chatbots genauso, aber auch, und das ist das Anschauungsbeispiel der heutigen Stunde, ein neurodatenbasiertes Headset, das Gehirnströme misst, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter, der Mitarbeiterin feststellen zu können.
Wie stelle ich mir so ein Gerät vor? Kannst du das beschreiben, wie dieses Gerät aussieht und was es tut?
Es sieht fast so aus wie ein ganz kleines, wie ein Kopfhörer, wie ein Telefon, mit dem ich also alltagsberufliche Dinge erledigen kann. Also es ist nicht ganz exotisch, kreativ, sondern es liegt am Kopf an, hat ein paar Dioden, ich glaube es sind 6 Teile, die da die Gehirnströme messen und dementsprechend auch sehr, sehr unauffällig. Also es ist mittels EEG-Messung, kommt ursprünglich aus dem medizintechnischen Bereich. Das ist auch eine Entwicklung, die ich feststellen konnte, dass doch einige dieser digitalen Technologien aus diesem medizintechnischen Bereich in die Arbeitswelt transferiert werden. Ursprünglich war es, um Epilepsiepatienten die Möglichkeit zu geben, früh aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. So konnten sie von zu Hause aus beobachtet, kontrolliert und überwacht werden. Sollte wieder ein epileptischer Anfall sein, wäre dann relativ rasch medizinische Hilfe bereit gewesen. Das Ähnliche mit Schlafstörungen. Also diese Headsets wurden dann quasi von den Gehirnströmmessungen runtergesetzt und in die Arbeitswelt transformiert. Ob dabei aber das Wohlbefinden der Mitarbeiter tatsächlich oder nur das Wohlbefinden gemessen werden kann, also da sind Algorithmen relevant, die unter anderem Stress, die Aufgeregtheit, die Konzentriertheit, Fokussiertheit messen. Es ist aber gleichzeitig nicht nur um das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu messen, um dieses Überarbeiten, zu lang arbeiten und nicht mehr konzentriert sein zu reduzieren, sondern es könnte auch gleichzeitig als natürlich Überwachungs- und Kontrollinstrument eingesetzt werden.
Ich stelle mir das jetzt so vor, jemand sitzt im Büro, hat ein Headset, wie zum Telefonieren. Dieses Headset hat Zukunftsfunktionen, Zusatzfunktionen, unter anderem, dass es meine Gehirnströme misst. Die spannende Frage ist, was kann man da heutzutage wirklich messen? Man weiß, die Neurowissenschaften machen Fortschritte. Bestimmte Aktivität in bestimmten Hirnregionen korrelieren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit bestimmten Gefühls-, Emotionen, Stresszuständen. Mhm. Ist man bei den Neurowissenschaften an diesem Punkt?
Das könnte man so sagen. Das ist nicht nur bei diesen Gehirnströmen, sondern es reicht auch alleine aus dem Gesichtsausdruck eines Menschen, sich anzuschauen, zu analysieren mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen, um also auch hier auf Gefühle, die Gefühlswelt, aber auch auf Krankheitszustände schließen zu können. Das heißt also, man ist in ganz vielen Bereichen bereits sehr, sehr weit. Die Umsetzung in der Arbeitswelt ist eine andere Frage, abgesehen davon, ob das rechtlich möglich und erlaubt ist.
Mhm. Darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Stellen wir uns jetzt vor, Headsets sind mit so etwas ausgestattet und gehen wir die Frage positiv an. Jemand hat heikle Aufgaben zu erledigen, sei es in der Logistik, sei es auch in der Medizin. Dann will ich als Kunde, Kundin oder Patient, Patientin ja, dass diese Person nur ihr Bestes gibt. Und dann hätte ich ein Interesse, dass dieser arbeitende Mensch die Gelegenheit hat zu merken, ich bin zu müde, ich bringe die Konzentration nicht mehr auf. Das könnte also tatsächlich, wie wir arbeiten, verbessern.
Ich möchte auch gar nicht absprechen, dass digitale Tools, Digitalisierung generell zu einer Verbesserung führt. Es sind große und gewaltige Potenziale drinnen. Es kann auch Personen mit Beeinträchtigung helfen, dass sie am Leben besser teilnehmen, besser zur Rande kommen können. Gleichzeitig kann es aber auch eingesetzt werden, und das zeigt eben genau diese Ambivalenz und die Schwierigkeit auf. Das ein und dasselbe Tool bei der einen Personengruppe positiv umgesetzt werden kann, und das ist diese Dual-Use-Strukturierung auch, in einer anderen Personengruppe, je nachdem, wie es eingesetzt, verwendet wird, zu einem Schaden, zu einer Verschlechterung, als reines Kontrollinstrument herangezogen wird. Beispielsweise in dem einen Job kann es auch gerechtfertigt sein, dass ein derartiges Headset verwendet wird. Nur wo ist die Grenze? Ist plötzlich jeder Mitarbeiter dazu verpflichtet, etwas derartiges zu verwenden? Und es ist auch ein gewisser Einblick, so wie du zuvor angeführt hast, in die Seele des Menschen, in die Gefühlswelt damit möglich. Wird das Ganze manipuliert von technischer Seite, und das ist anscheinend nur etwas ganz, ganz Geringfügiges, können mehr Daten ausgelesen werden. Das heißt, es ist auch eine gewisse Vertrauensbasis relevant. Es braucht die Information, in welchem Umfang wird es vor allem in Unternehmen eingesetzt. Ähnlich wie der Beipacktext eines medizinischen Produkts, eine vollständige Aufklärung, damit dann, und das ist vielleicht noch etwas Unübliches, der Mitarbeiter auch im Zuge dessen zustimmen oder aber auch restriktionsfrei ablehnen kann, wenn es um die Verwendung oder Nichtverwendung eines derartigen Tools geht. Mhm.
Bei den heiklen Themen, die du hier ansprichst, geht es also zum einen um die Kontrolle des Menschen, der hier arbeitet, und dass diese Daten darüber auch Menschen zur Verfügung gestellt werden, denen man normalerweise Daten über den eigenen Körper, die eigene Gesundheit nicht geben müsste. Das andere wäre wahrscheinlich auch, mit den Daten, die ich um 8 in der Früh habe, erfährt man auch alles über meinen Vorabend. Also das ist anders gesprochen, diese Daten verraten auch viel über mein Privatleben, was vielleicht einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte nichts angeht. Wenn man diese Dinge bedenkt, ist es dann aber nicht so, dass das eigentlich dieselbe Frage ist, wie es immer schon war mit betrieblichem Gesundheitsschutz. Schon jetzt in Betrieben hat man gelegentlich einen Betriebsarzt oder wird vom Betrieb, wenn man einen Tag versäumt, muss man ärztliche Bestätigung bringen. Ist das nicht ohne dies bereits grundsätzlich ausverhandelt? Ist nicht dieses Wissen über körperliche Daten nicht dasselbe wie Daten, die der Arzt bei mir erhebt im Zusammenhang mit dem Beruf?
Das ist jetzt keine einfache Frage. Zurück mal zum ersten. Mit diesem Headset wird in diese Privatwelt teilweise eingegriffen, aber nicht, wenn ich jetzt zu Hause bin, da habe ich dieses Headset nicht auf. Mhm. Aber ich werde es möglicherweise aber auch nicht, einige mehrere Stunden in der Zeit, wo ich arbeite, verwenden können. Die rechtliche Zulässigkeit könnte man mit den Gesundheitsdaten von Mitarbeitern vergleichen, das sehr wohl. Aber wenn ich dieses Headset runterlege, dann sind die Daten eigentlich weg. Das heißt, es geht eher mit darum, wie gehe ich mit diesen Daten um? Wer hat Zugriff auf diese Daten? Welche Daten werden hier ausgelesen? Und es betrifft auch ganz stark wiederum die Privatsphäre der Person. Auch als Mitarbeiter hat man Anspruch, zwar in modifizierter Art und Weise, auf eine Einhaltung der Privatsphäre, wenn es um diese Gesundheitsdaten geht, biometrische Daten, aber auch neurodatenbasierte Informationen oder aber auch meine Gefühlswelt, Depressionen und. Wenn all das ausgelesen wird, dann ist das selbstverständlich auch ein Eingriff in meine Privatsphäre. Was dann noch dazu kommt, würde also hier diese technische Schnittstelle manipuliert werden, mehr Daten ausgelesen werden. Eine Überlegung, was passiert, wenn hier Informationen zutage kommen, dass, so wie bei Deltawellen feststellbar, Gehirnschäden vorliegen. Mhm. Was macht das Unternehmen damit? Wie geht es damit um? Es wird möglicherweise das Ganze nicht weitergeben, aber hat nicht auch der Mitarbeiter ein Recht darauf zu wissen, dass hier möglicherweise Gehirnschäden vorliegen, um entsprechend zeitgerecht medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu können? Und dann kommt dann noch zusätzlich dazu, was ist, wenn der Mitarbeiter das gar nicht wissen möchte? Und da komme ich jetzt wieder zu diesem Beipackzettel bei Medikamenten. Es braucht eine vollständige Aufklärung und auch eine gewisse Vertrauensbasis, sprich, dass also die Informationen über den Umgang, den Einsatz dieses digitalen Tools vollständig und wahrheitsgemäß ausgegeben werden, wo also dann der Mitarbeiter im Sinne, so wie wir es beim Arzt-Patienten-Verhältnis kennen, eine informierte Einwilligung erteilt über die Verwendung oder Nichtverwendung. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, zu hinterfragen, was passiert mit Mitarbeitern, die ein derartiges Instrumentarium ausschlagen, werden die irgendwo stigmatisiert, unter Druck gesetzt, möglicherweise auch manipuliert, um diese Tools doch heranzuziehen, oder verabschiedet man sich von diesen Mitarbeitern? Das ist eine Vielfalt an Fragen, die sich damit dann auftun. Mhm.
Sehr große Vielfalt. Folgende Fragestellung drängt sich mir auch auf. In Auswahlverfahren für neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter, das wäre klassisch für ein Assessment Center, keine Überraschung, wenn man bei Gruppenspielen, die viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sogar erlebt haben, zusätzlich misst, wie entspannt ist jemand, während er entspannt aussieht. Was aber dazu führt, gesamtgesellschaftlich zu diesem Problem, dass bei der Rekrutierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich die scheinbar Besten rekrutiert werden, was die Integrationsfunktion von Arbeitsplätzen in der Gesellschaft unterläuft. Wenn wir nie Menschen, die Probleme haben, in die Arbeitswelt nehmen, sinkt deren Chance, wertvolle Teilhabe der Gesellschaft zu werden. Das heißt, gesamtgesellschaftlich verstärkt es eine Spaltung, die bessere Einstiegsmöglichkeiten haben, werden noch besser erkannt, noch besser gefördert. Die Nachteile, zum Beispiel ab Geburt oder nach der Erziehung haben, werden noch stärker selektiert. Also ein gesamtgesellschaftliches Problem tritt hier auch auf.
Also es ist einerseits Teil dieser digitalen Kluft, andererseits auch der Asymmetrie, die sich hier auftut. Und es wird ja wohl auch im Bewerbungsverfahren relevant sein, dass hier die Person noch stärker unter Druck gerät, derartige Tools heranzuziehen, weil die Personen ja diesen Job haben möchten, ist verständlich und nachvollziehbar. Auch hier braucht es aber auch vielleicht rechtliche Schranken und Schritte, dem entgegenzutreten. Gleichzeitig aber auch wiederum die relevanten Informationen. Es kann natürlich sein, dass hier vollständig aufgeklärt wird. Aber auch in einem Assessment Center weiß jeder, dass man selbstverständlich unter Stress und Druck, auch wenn hier also dann die optimalsten ausgewählt werden, also das Stresslevel wird bei allen relativ hoch sein. Nichtsdestotrotz gibt es welche, wo wahrscheinlich dann optimalere Daten herauskommen. Aber es ist nicht nur die Technik ausschlaggebend, also auch das Zwischenmenschliche, das Persönliche, und das wird hier nicht ausgelesen werden können.
Vielleicht eine Chance oder ein Trost: Wenn man mit solchen Geräten arbeitet, ist es ja so, als würde man pausenlos von einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten beobachtet. Könnte es sich nicht durchsetzen in der Arbeitswelt, dass man zur Kenntnis nimmt, dass Menschen, die beobachtet sind, schlechter arbeiten als Menschen, die ihre Ruhe haben? Gibt es dazu Argumente, Fakten?
Es gibt Studien, inwiefern sich ein Mehr an Überwachung und Kontrolle auf Menschen auswirkt. Ich habe das im Zusammenhang mit einer Literaturrecherche auch bestätigt bekommen, dass all jene Menschen, und man kann das ein bisschen vergleichen mit diesem Panoptikum von früher, also dieser Gefängnisturm, wo man nicht wusste, werde ich überwacht und kontrolliert oder nicht, das lässt sich jetzt sehr gut in diese digitale Arbeitswelt transferieren. Es ist aber nicht auf diesen einen Turm konzentriert, sondern wird über Länder und Grenzen exterritorial, aber auch gleichzeitig unsichtbarer. Dementsprechend natürlich für den Mitarbeiter etwas schwieriger, das festzustellen. Und es kann zu diesem angepassten Verhalten kommen, das entspricht einer gewissen sozialen Kontrolle. Um dem zu entsprechen, was von mir erwartet wird, wird auch über das übliche Maß darüber hinaus erfüllt. Und gleichzeitig kann es auch sehr wohl dazu kommen, dass die Produktivität nachlässt, gleichzeitig aber auch die Kreativität.
Genau.
Und die Kreativität ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der uns als Menschen auszeichnet, wo sie die künstliche Intelligenz und Algorithmen nicht in dem Art und in der Weise mithalten können.
Das erscheint mir auch sehr plausibel. Wenn man beobachtet wird, versucht man sich so zu verhalten, wie es gewünscht oder vorgegeben ist. Das heißt, man verhält sich so, wie sich schon andere verhalten haben, sonst gäbe es das nicht als Leitbild. Mhm. Und genau neues Verhalten, neue Lösungen, Kreativität würde dadurch ausgebremst werden.
Genau.
Jetzt könnte man, wenn man uns zuhört, der Auffassung sein, okay, das ist ein Headset, das ist eine einzelne Technologie. Das ist aber nicht so, oder?
Es ist die Vermischung und Verstrickung von verschiedensten Dingen. Es reicht, dass also mein Tastaturanschlag überprüft wird, welche Wörter verwende ich. Es ist eine blumige Sprache, vielfältige Sprache. Wie schnell verwende ich die Wörter? Dementsprechend können Rückschlüsse auf meinen Gesundheitszustand, auf meine Gemütsregung, Gefühlswelt gezogen werden und gleichzeitig auch auf zusätzliche andere Aspekte. Und die Vermischung und Verstrickung von all diesen Dingen, auch was ich in soziale Medien einstelle, also da gibt es ja dieses Paradoxon, einerseits nicht allzu viel von sich selbst preiszugeben, Privatsphäre zu schützen, gleichzeitig aber auch mit dabei sein zu wollen. Das ist eine Art von Dichotomie, der wir uns stellen. Es gibt Asymmetrien. Wir lassen uns darauf ein. Die Frage ist nur, wo sind die Grenzen? Und da muss das Recht einen gewissen Riegel vorschieben. Überall dort, wo es von der analogen Welt nicht übertragbar ist in die digitale Welt, braucht es neue Normen. Da gibt es dieses Time-Lag-Problem. Es kann aber auch die Ethik und in dem Fall auch die Unternehmensethik eine gewisse Ausgleichsfunktion übernehmen, als ich mich daran orientieren kann. Was sind wesentliche Dinge? Wo richte ich mich aus? Aber auch nicht nur diese Orientierung, sondern auch das Analysieren von Problembereichen, genauso wie es wir jetzt angesprochen haben.
Also gesellschaftliche Debatte, genau. Rechtliche Regelungen, bestimmte Ethik im Wirtschaftsbereich als Ansatzpunkt.
Genau, und es gibt eben keine globalen Institutionen, an die man sich da wenden, richten kann. Das fehlt noch. Es gibt eine Machtkonzentration, die zwar volatil ist laut Dolata, aber nichtsdestotrotz, also die Big Seven, die also auch ihre Position ausbauen und ausspielen. Auch diese Dinge gehören hinterfragt.
Big Seven?
Ja, genau. Also es wird auch mittlerweile der asiatische Bereich mit einbezogen. Amazon, Google, Microsoft, Facebook,
also die großen Wirtschaftsmächte.
Tencent, Alibaba. Genau,
genau. Ich verstehe.
Diese Online-Plattformen.
Mhm. Genau. Wenn du die Debatte beobachtest, abschließend, siehst du ein steigendes Bewusstsein? Hast du das Gefühl, wir werden schnell genug im Arbeitsrecht hier Lücken schließen in der Diskussion darüber? Oder wird es ein paar Jahre Wilden Westen geben in diesen Fragen?
Teilweise haben wir bereits diese Lückenschließungen. Es ist uns vielleicht noch nicht ganz bewusst, dass es da bereits Regelungen und Normierungen gibt. Beispielsweise überschießende Kontrollmaßnahmen sind auch jetzt nicht zulässig, vor allem auch, wenn sie in die Privatsphäre eingreifen. Überall dort, wo sie die Menschenwürde tangieren, braucht es die Zustimmung des Betriebsrats. Es braucht auch eine Datenfolgenabschätzung nach der DSGVO. Das heißt, wir haben bereits einiges da. Es war und ist immer schon so gewesen, dass das Recht hinterherhängt. Das ist die Schwierigkeit, dass also hier die technische Sprache und das Verständnis für die Technik in die rechtliche Sprache transferiert werden muss und dann also auch ins Bewusstsein der einzelnen Personen gelangen sollte. Jeder als Staatsbürger, als Mitbürger, als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft und Manager.
Ja. Herzlichen Dank, Silvia Traunwieser. In der Robert-Jung-Bibliothek werden wir jetzt mit Silvia Traunwieser ausführlich über diese Fragen diskutieren. Unsere Veranstaltungen, die Montagsrunden, werden sowohl vor Ort heute durchgeführt als auch über Zoom. Also wenn Sie Lust haben, bei uns in Salzburg im Stadtwerk. Das ist in ein Areal in Lehen vorbeizukommen. Das nächste Mal herzlich willkommen nach Anmeldung. Wenn Sie online dabei sein wollen, geht das auch. Informieren Sie sich unter www.junk-gk-bibliothek.org. Liebe Silvia, herzlichen Dank.
Gerne.
Wir gehen jetzt diskutieren. Schönen Tag.
Danke.
Passt, oder?
Ja, passt.
Ich glaube, inhaltlich ist drin.
Ich glaube.